Ja, ich möchte am Beginn oder vor der Predigt noch beten mit uns gemeinsam. Ja, Herr, dir wollen wir vertrauen. So haben wir es jetzt gesungen und so wollen wir es jetzt auch tun. Wir wollen dir vertrauen, dass du uns was sagen willst, jetzt auch durch diese Predigt, durch dein Wort. Herr, hab Dank, dass du zu uns redest, auch heute, an diesem Ort, an diesem Tag, zu jedem Einzelnen. Wir müssen nur die Ohren aufmachen, wir müssen unsere Herzen aufmachen, dass wir dein Wort hören und auch verstehen. Ja, Herr, das möchte ich dich jetzt bitten. Amen. Ja, wir sehen hier eine Landkarte von Kleinasien, heißt das heute. In der Türkei ist das. Und wir sehen hier die kleine Insel Patmos, wo Johannes sitzt in der Verbannung und das aufschreibt, was ihm Gott zeigt, was ihm Jesus zeigt. Er zeigt ihm Bilder und diese Bilder schreibt er auf. Er kriegt Aufträge und all das schreibt er auf. Und er schreibt zuerst einmal 7 Briefe an 7 Gemeinden, die wir hier sehen, die alle in dieser Region sind. Und die ersten beiden haben wir schon in den letzten Predigten gehört. Und heute wollen wir uns eben den Brief anschauen, der an die Gemeinde in Pergamon geschrieben wird. Überliefert ist uns dieser Brief in der Offenbarung im Kapitel 2. Und der Text ist auch in unserem Gemeindeblatt drinnen, auf der ersten Seite im Gemeindeblatt, da könnt ihr mitlesen. Und ich möchte am Beginn jetzt mal diesen Text lesen. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Wir haben ja verschiedene Übersetzungen. Und da heißt es ab dem Vers 12, und dem Engel der Gemeinde im Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht bei den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der dem Baal erklärte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Ja, soweit dieser Brief, dieses Sendschreiben, diese Botschaft. Dieser Brief ist an eine konkrete Gemeinde geschrieben, in diesem Fall an Pergamon, aber er unterliegt nicht dem Briefgeheimnis. Wir dürfen ihn auch lesen. Diese Briefe sind wohl ja, jeweils an eine bestimmte Gemeinde geschrieben. Sie sind aber auch immer alle an all diese Gemeinden geschrieben, die wir hier sehen, aber auch an all jene Gemeinden, die es damals gab und natürlich, die es auch heute gab und gibt. Und an alle dazwischen, all die 2000 Jahre ungefähr, die jetzt da dazwischen liegen. Diese Briefe haben damals Gültigkeit gehabt und sie haben auch heute Gültigkeit. Auch heute hier in Wels. Und so, ja, freut es mich, dass wir jetzt im Zuge einer Predigtserie diese Briefe nacheinander näher anschauen. Im Zuge meiner täglichen Bibellese, ich lese die Bibel immer von vorn bis hinten durch und dann fange ich vorn wieder an, dann komme ich natürlich auch über diese Briefe, habe ich schon öfters gelesen. Wir haben es auch schon im Hauskreis gemacht. Aber da denke ich mir dann, ja okay, gibt 7 Gemeinden, da gibt es was Gutes, da gibt es was weniger Gutes, da gibt es was zu loben, da gibt es was zu tadeln, wie es halt im Leben so ist, wie es auch in meinem Leben so ist, wie es im Leben einer Gemeinde ist. Nicht alles ist perfekt, nicht alles ist in Ordnung. Aber wenn man sich dann näher einlässt auf so einen Brief, auf so eine Botschaft, dann ist es immer wieder faszinierend, was da alles drinnen steckt. Dann kann das auf einmal ein Brief sein, ja, der nicht die Welt oder die Gemeinde beschreibt, sondern der ganz persönlich auch an mich gerichtet ist. Und so können wir diesen Brief auch lesen oder all diese Briefe als etwas, das an uns persönlich gerichtet ist. Gilt in gleicher Weise. Es kann sein, dass du durch diesen Brief angesprochen wirst. Gott kann durch diesen Brief zu dir reden. Und das ist für mich das Faszinierende an diesem Buch, an dem Wort Gottes. Heißt ja nicht umsonst auch Wort Gottes, dass in jedem Wort, das da drinnen steht, dass das ein Reden zu mir ist, zu uns und auch zu mir ganz persönlich. Wenn man sich dann mit so einem Text beschäftigt, so oberflächlich scheint mal alles klar zu sein, und doch tauchen dann viele Fragen auf. Jedenfalls geht es mir immer so. Was ist da konkret gemeint? Warum wird das so geschrieben? Wie ist das zu verstehen? Und so können wir uns auch näher beschäftigen, tiefer reintauchen in diesen Text. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Und jeder, der will, kann sich gerne darauf einlassen und das auch versuchen, diese Gedanken nachzuvollziehen und zu hören, ob Gott dadurch auch zu dir spricht. Warum hat Johannes jeweils so einen konkreten, kurzen Brief an eine dieser Gemeinden geschrieben und geschickt? Er hätte ja auch ein Rundschreiben machen können an alle Gemeinden und hätte da alles reinschreiben können und hätte es an alle verschicken können. Damals war das ein bisschen aufwendiger, da musste man einen Brief wirklich schreiben. Heute geht das ganz einfach mit Mail an alle oder so und dann sind alle informiert. Ich weiß nicht, warum es so konkret an jeweils eine Gemeinde geschrieben ist, ist auch egal. Es gilt ja trotzdem auch für alle. Vielleicht wollte das auch nicht überfordern, wenn jetzt eine Gemeinde sozusagen alle diese Botschaften kriegt. Und doch gelten alle diese Botschaften für jede Gemeinde, auch für uns. Er spricht also zum einen ganz konkrete Aspekte an und zum anderen Aspekte, die damals gegolten haben, die auftauchen können. Es gibt ja auch die Interpretation, dass diese Briefe symbolisieren jeweils eine Periode in der Kirchengeschichte, dass all diese 7 Briefe vom Beginn bis heute jeweils in einer bestimmten Periode eine bestimmte Gültigkeit haben. Ich finde das eine interessante Interpretation, aber wir sollen nicht vergessen, dass alle 7 Briefe und vor allem auch das ganze Wort hier heute Gültigkeit hat. Also es ist nichts sozusagen überholt oder ungültig geworden. Dieser Brief heute ist also an Pergamon geschrieben und diese Gemeinde in Pergamon wollen wir jetzt uns ein bisschen näher anschauen. Das ist das, was es heute gibt in Pergamon. Es ist eine große Ruinenstadt mit einem gewaltigen Theater und viele Ruinen von einer riesigen Akropolis, das heißt von einem Berg, auf dem mehrere Tempel gestanden sind. Auch da unten waren Tempel, also es war eine Stadt mit großem lebendigen Leben. Das ist der Blick heute, ein paar Säulen sieht man noch. Ansonsten kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß das war. Und ja, es haben damals ungefähr 200.000 Menschen dort gelebt. Eine sehr bedeutende Stadt. Das ist eine Rekonstruktion oder ein Bild, wie es damals ausgesehen hat, bevor es kaputt war. Es hat dort eine große Bücherei gegeben, die zweitgrößte in der damaligen Welt. Die größte war in Alexandria. Und in Pergamon wird auch überliefert, dass dort das Pergament erfunden wurde. Die Ägypter haben ja Papyrus gehabt zum Draufschreiben. Und Angeblich ist das Papyrus denen verwehrt worden, wie auch immer. Sie haben dann Pergament erfunden, eine dünne Tierhaut, auf dem man geschrieben hat. Und so konnten die viele Bücher schreiben und in der Bibliothek auch aufbewahren. Das ist ein Teil von diesem Pergamon, ein großer Altar, der heute in Berlin steht. Der ist also vor über 100 Jahren in Pergamon von Deutschen ausgegraben worden, ist dann von den Deutschen, da haben sie halt irgendwie die Türken überredet, dass sie den nach Berlin bringen können, haben den nach Berlin gebracht und haben den in Berlin wieder aufgebaut. Es ist dann dort ein Museum rund um diesen Altar gebaut worden, das Pergamon-Museum. Momentan ist es zwar geschlossen, weil es gerade renoviert wird, dauert schon ein paar Jahre, wird auch noch ein paar Jahre dauern. Es wird mehr oder weniger fast neu gebaut. Aber auf jeden Fall ist dieser Altar nach wie vor in Deutschland zu besichtigen, oder dieser Tempel. Und dieser Tempel, genau dieser, das weiß ich nicht, aber man geht davon aus, dass der auch in unserem Text erwähnt ist als Thron des Satans. Gut, so viel zur Geschichte und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Brief, zu unserem eigentlichen Text. Ja, das ist momentan die Baustelle in Berlin und das ist jetzt ein Bild, das lassen wir jetzt mal ein bisschen, wie man es in Berlin nachgebaut hat, wie damals diese Stadt ausgesehen hat. Und man kann sich vorstellen, dass da sehr, sehr viele Tempel sind, wo Götzen verehrt wurden, wo verschiedene Götter verehrt wurden und natürlich der Kaiser ganz besonders. Und mitten in dieser Stadt gibt es eine kleine Gruppe von Menschen oder eine Gemeinde, die festhält an Jesus und die nicht mitmacht bei diesen Kulten, die in dieser Stadt üblich waren. Und an diese Gruppe von Menschen ist dieser Brief jetzt geschrieben und da heißt es am Beginn, und dem Engel der Gemeinde im Pergamon schreibe. Was heißt dieser Begriff Engel hier in diesem Zusammenhang? Ich habe hier eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle, allerdings eine ältere Hoffnung für alle, in den neuen steht auch wieder Engel und in den älteren heißt es, schreibe an den Leiter der Gemeinde in Pergamon. Es gibt verschiedene Auslegungen, wie denn diese Engel, die hier angesprochen werden, übrigens in all diesen Briefen, gemeint sind, ob das jetzt ein Leiter ist oder ein Engel oder die Gemeindeleitung. Letztlich ist das egal. Ich für mich habe mir Folgendes gedacht. Ein Engel ist ein Wesen sozusagen zwischen Himmel und Erde. Ein Engel ist ein himmlisches Wesen mit einem Auftrag, mit einer Botschaft, hier auf der Erde etwas zu sagen, zu tun. Die Engel können hier auf der Erde wirken, sichtbar oder unsichtbar. Es werden uns sichtbare Begegnungen überliefert in der Bibel. Man kann den Engel auch nicht erkennen auf einen Blick und es kann natürlich auch unsichtbar sein. Aber jedenfalls ein Wesen zwischen Himmel und Erde. Und ich habe mir gedacht, so ist auch ein Gemeindeleiter zu sehen. Er hat einen Auftrag zwischen Himmel und Erde, eine Gemeinde mit dem Himmel zu verbinden. Und diesen Auftrag haben wir alle, in gewisser Weise. Den hat auch eine Gemeinde. Und so ist es letztlich egal, welches Bild wir für den Engel sehen. Wir sehen, dass dieser Brief an jemand geschrieben ist, der zwischen Himmel und Erde ist. So wie es auch eine Gemeinde sein soll. Es ist ein Bote Gottes. Und genauso sind auch wir Boten als Gemeinde in dieser Welt. Also da gibt es mehrere Bilder, die man hier drin sehen kann. Es ist letztlich egal. Auf jeden Fall ist dieser Brief an eine Gemeinde geschrieben und somit auch an uns. Wer diese Briefe diktiert hat, auch wer sie dann aufgeschrieben hat, das ist unzweifelhaft klar. Das sagt er in jedem Brief selbst. Bei unserem Brief heißt es, das sagt, der da hat, das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst und so weiter. Das ist Jesus selbst. Jesus selbst hat Johannes diese Botschaften diktiert. Johannes hat sie aufgeschrieben und hat sie auch uns überliefert und so gelten sie auch heute hier für uns. In all diesen Briefen verwendet Jesus ein bestimmtes Symbol. In unserem Text heißt es, der sagt, der das hat, das scharfe, zweischneidige Schwert. In dem Vers 16 heißt es dann noch einmal, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes oder mit dem Schwert aus meinem Mund. Ich habe hier ein Bild kopiert aus meiner Uraltbibel von 1583, also zur Zeit Luthers, hat in der Offenbarung, sie ist leider da hinten, ist das letzte Buch schon ein bisschen beschädigt, aber da ist dieser Engel gezeichnet. Ein Bild, das damals halt so gezeichnet wurde aufgrund des Textes. Ob das wirklich so ausgesehen hat, was Johannes gesehen hat, weiß ich nicht. Der Künstler hat sich das so vorgestellt und Luther hat es in seiner Bibel abgedruckt. Johannes hat Bilder gesehen und ich habe mir gedacht, wir haben ja in der Schule auch so Bildbeschreibungen machen müssen. Das heißt, du kriegst ein Bild, dann musst du das beschreiben, ja, und dann soll wer anderer sich dieses Bild vorstellen können. Da kommt dann oft was Interessantes raus, wenn der andere das Bild dann zeichnen soll. Aber so ähnlich ist es Johannes gegangen. Er hat uns also keine Bilder geliefert, sondern Texte, Worte, die aber Bilder beschreiben. Warum kommt das Schwert hier aus dem Mund? Was bedeutet das, habe ich mir gedacht. Und da gibt es zwei interessante Textstellen und ich möchte euch jetzt bitten, dürft mich ein bisschen unterstützen, diese zwei Textstellen zu lesen. Einer, der es findet, darf es laut lesen und zuerst einmal Hebräer 4, Vers 12. Wer die Textstelle hat, kann es laut lesen. Hebräer 4, Vers 12. Vielen Dank. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier wird das Wort Gottes mit einem Schwert verglichen. Und jetzt lesen wir noch die zweite Stelle und dann fassen wir das zusammen. Epheser 6, Vers 17. Epheser 6, Vers 17. Vielen Dank. Hier ein Bild aus der sogenannten Ritterrüstung, aus der geistlichen Waffenrüstung. Und auch hier wird einiges beschrieben, was man bei einer Waffenrüstung braucht, um sich zu schützen. Aber auch ein Schwert des Geistes, des Heiligen Geistes, welches das Wort Gottes ist. Auch hier haben wir wieder dieses Bild, das Schwert. Auf diesem Bild ist also das Wort Gottes vom Heiligen Geist gegeben, von ihm gesprochen und niedergeschrieben und uns überliefert. Und dieses Schwert kommt aus dem Mund. Das war für mich so ein schönes Bild. Worte kommen aus dem Mund. Wenn ich spreche, kommen sie aus dem Mund. Und so ist das zu verstehen. Es kommen Worte aus dem Mund, die wie ein Schwert sind. Und die trennen, was richtig und falsch ist, die eine klare Wegweisung sind, die zeigen, was richtig ist, das ist in seinem Wort geschrieben. Dieses Schwert ist auch ein Sinnbild der doppelten Fähigkeit, dass die Gläubigen, die Christen, von der Welt sozusagen geschieden werden und das Schwert aber zugleich auch ein Schwert ist, das die Gläubigen oder die Heiligen oder die Gemeinde schützt und verteidigt. Dieses Schwert gilt heute auch. Gottes Wort, Gottes Heiliger Geist gilt natürlich heute auch. Und dieses Wort wird also an diese Gemeinde gerichtet, wo es heißt, Tempel des Satans. Eine Gemeinde mitten in dieser Stadt, in diesem, so wie wir es hier gesehen haben, in dieser Stadt mit vielen Tempeln der Gemeinde, die da drinnen existiert. Ja, das ist sozusagen die Einleitung dieses Briefes. Und dann beginnt der eigentliche Brief. Zuerst also die Vorstellung, der Adressat, die Vorstellung, wer schreibt, und dann der eigentliche Brief. Vers 13 heißt: Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Die Gemeinde wird gelobt zuerst. Der Brief beginnt mit einem Lob. Die Gemeinde hält am Glauben fest, obwohl offensichtlich einer aus ihrer Mitte, aus ihren Reihen, ein Mitglied der Gemeinde sogar getötet worden ist, wegen diesem Festhalten am Glauben. Der wollte nicht die Götter dort anbeten. Der wollte an seinem Glauben festhalten und ist dafür in den Tod gegangen, so wie viele andere danach auch. Und auch heute gibt es viele Länder, wie wir wissen, wo das heute noch gilt. Wenn du festhältst an diesem Glauben, ist es in vielen Ländern ein Todesurteil. Und Jesus sieht das, dass die Gemeinde festhält. Das ist was Wunderbares. Und trotzdem gibt es auch Kritik in dieser Gemeinde. Aber ich habe einiges gegen dich, heißt es. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten. Und da habe ich mir gedacht, dieser Bileam, was ist das Falsche an seiner Lehre? Und so habe ich mich ein bisschen näher mit Bileam beschäftigt und da findet man doch interessante Aspekte. Bileam, eine Geschichte, die auch im Kindergottesdienst oft erzählt wird. Bileam war ein Seher oder Wahrsager oder Prophet oder alles gleichzeitig, je nachdem. Er hat ungefähr knapp 1000 Jahre davor gelebt. Und dieser Bileam hat zu einer Zeit gelebt, als das Volk Israel auf dem Weg war von Ägypten zurück in das Land Israel. Diese Wanderung über viele Umwege, 40 Jahre lang, hat das Volk auch, das Volk Israel, zu den Moabitern geführt oder vor diese Moabiter, die dort in dieser Region, wo heute Jordanien ist, gelebt haben. Und diese Moabiter haben einen König gehabt, den Balak. Und der Balak hat eben gesehen, dass da die Israeliten kommen und hat Angst bekommen. Er hat gesehen, dass die Israeliten vorher viele Völker besiegt haben und hat sich gedacht, wenn das so weitergeht, dann werden sie mich auch besiegen. Okay. Er wollte aber gegen die Israeliten nicht kämpfen, sondern er hat sich gedacht, er holt diesen bekannten Seher Bileam, dass er die Israeliten verflucht. Übrigens ist dieser Bileam auch außerbiblisch überliefert. Das heißt, man hat im Jahr 1967 eine interessante Ausgrabung gemacht und hat eine Inschrift gefunden, in einem Putz eingraviert, relativ ausführlich, wo Bileam beschrieben ist, als Sohn des Beers und so weiter und als Seher. Also der dürfte schon sehr bekannt gewesen sein, so bekannt, dass ihn auch der König gekannt hat. Und auch wenn er weit weg wohnt, hat er zu seinem Boten gesagt, geht's hin dort und holt mir den. Und er soll dann für mich das tun, was ich selber halt nicht zusammenbringe. Die Boten sind zum Bileam gegangen und haben ihm gesagt, du, der König braucht dich und du sollst da das tun. Und der Bileam hat an sich was Vernünftiges gemacht. Er hat gesagt, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da mitgehen soll und ob das richtig ist. Ich möchte zuerst Gott fragen. Müsst warten, die ganze Nacht, müsst ihr hierbleiben. Und morgen kann ich euch sagen, ob ich mitgehe. Und er hat Gott gefragt und Gott hat ihm sogar Antwort gegeben und hat gesagt, nein, geh nicht mit. Okay, Bileam war gehorsam in diesem Moment und hat gesagt, nein, ich gehe nicht mit. Die Boten sind wieder nach Hause. Soweit eigentlich so gut, die Geschichte. Der König war natürlich nicht begeistert und hat gesagt, nein, das geht aber gar nicht. Und ja, irgendwie werden wir den Bileam schon zu uns bringen. Hat noch mehr Boten, noch wichtigere Leute, Fürsten, wen auch immer geschickt, hat gesagt, versprecht ihm, dass er alles haben kann, was er sich wünscht. Geld, Macht, Ehre, Lob, alles. Aber er muss kommen und muss da die Israeliten verfluchen. Die kommen wieder zum Bileam, fragen ihn wieder und den Bileam lockt natürlich das Geld und die Ehre und ja. Aber er sagt doch, ich muss nochmals Gott fragen. Und dann fragt er wieder Gott. Und er antwortet ihm in der Nacht, okay, geh. Jetzt könnte man sich denken, ja, hat er den Auftrag gehabt von Gott? Warum sagt Gott zuerst nein und dann ja? Gott hat genau gewusst, dass das, was der Bileam vorhat, nichts Gutes ist. Aber er lässt ihn gehen. Und das ist für mich ein Bild, wie Gott ist. Wenn man seinen Willen nicht tun will, Bileam wollte nicht seinen Willen tun. Gott hat es gesehen. Er hat ihm eine klare Anweisung gegeben und trotzdem hat Bileam wieder gefragt. Er hätte schon eine klare Antwort gehabt. Er hätte nicht fragen müssen. Aber wenn du immer wieder fragst, wenn du Gottes Wort nicht hören willst, dann kann es sein, dass Gott sagt, okay, dann geh deinen Weg. So hat er es zum Bileam gesagt. Geh deinen Weg. Nicht mein Weg, deiner. Dann überlässt er jemand sich selbst. Das ist dann kein Festhalten mehr. Das ist ein Loslassen. Geh deinen Weg. Und Bileam ist diesen Weg gegangen. Er ist auf einen Esel geritten mit den Boten. Und selbst da hat Gott ihn mehrfach, dreimal, gewarnt und hat gesagt, tu das nicht. Hat ihm einen Engel in den Weg gestellt. Zuerst hat ihn nur der Esel gesehen, Bileam hat den Esel geschlagen. Beim dritten Mal hat er ihn dann selbst auch gesehen. Und trotzdem ist er weitergegangen. Und Gott hat wieder gesagt, okay, dein Weg, du kannst gehen, aber du kannst nur das tun, wenn du Israel verfluchen willst, was ich dir sage. Und so geht Bileam tatsächlich zum König Balak. Balak tragt ihm auf, dass er die Israeliten verflucht. Und Bileam segnet sie. Dreimal. Sehr ausführlich beschrieben in der Bibel, ganz detailliert. Faszinierend. Aber Bileam, der hat trotzdem das Geld wollen, die Ehre, den Ruhm. Das war ihm wichtiger als letztlich das, was er getan hat. Gott hat ihn gebrauchen können. Gott hat ihn sich selbst überlassen können. Gott kann das alles tun. Und der Bileam hat dann dem Balak einen Rat gegeben und hat gesagt, okay, verfluchen kann ich es nicht, aber gib dir einen Tipp. Schick deine Frauen da zu den Israeliten und dann kommt da Unfriede rein und dann wirst du letztlich zu deinem Ziel kommen. Balak hat das getan, die Frauen haben die Israeliten verführt und hat dann großes Chaos gegeben, viele Tote, weil die Israeliten sich eben auch haben verführen lassen. Und dieser Rat des Bileams, das ist das, was Jesus hier ihm vorwirft. Und das ist genau die Gefahr, die es auch heute gibt. Dass man Botschaften hört, die eigentlich fromm klingen, die vielleicht biblisch klingen, aber die nicht wirklich biblisch sind. Dass man Meinungen hört und toleriert, die ja auf den ersten Blick nicht als falsch erkennbar sind, aber doch falsch sind. Das hat Jesus hier also ganz klar verurteilt. Und dann gibt es noch ein zweites, was er ihnen vorhält oder wofür er sie tadelt, die Nikolaiten. Die Nikolaiten, die sind ja bereits in dem ersten Sendschreiben bei Epheser erwähnt worden und jetzt wieder. Und doch gibt es da ein paar feine Unterschiede, wie es im Kapitel 2, im Vers 6 erwähnt werden, bei den Ephesern, da heißt es, Zu den Ephesern hat er also gesagt, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse. Okay, das heißt, die Epheser haben auch die Nikolaiten unter sich gehabt, die auch eine Lehre, was genau das war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Irrlehre gelehrt haben. Und die Epheser haben sich von dieser Lehre abgegrenzt, von den Werken abgegrenzt. Und ich finde es auch interessant, dass hier heißt, sie hassen die Werke dieser Nikolaiten. Nicht die Menschen, aber die Werke. Okay. Und hier in Pergamon gibt es offensichtlich Leute in der Gemeinde, innerhalb der Gemeinde, die sich an diese Lehre halten und die sich nicht abgrenzen, so wie in Ephesus. In Ephesus werden sie gelobt für das Abgrenzen von den Werken, nicht von den Menschen, aber von den Werken. Hier werden sie getadelt, weil sie diese Lehre innerhalb der Gemeinde zulassen. Festhalten an Christus heißt also festhalten. Übrigens, dieser Begriff festhalten, der meint so richtig festklammern, nicht einfach irgendwas halten, sondern so richtig festklammern, nicht loslassen. Kennst du ja das, wenn ein Kind was festhält, was nicht loslassen will, das bringst fast nicht aus den Händen raus. Oder wenn du mit einem Hund spielst und so einen Fetzen hast und der beißt da rein, dann kannst du ihn hochziehen. Der lässt nicht los. So ein Festhalten ist gemeint. Egal was ist, so festhalten. Und festhalten bei Gefahren von außen, die gibt's. Hier sieht man das. Aber auch Gefahren von innen, innerhalb der Gemeinde, auch die gibt's. Beides soll man erkennen und beides wird hier angesprochen. Gott kündigt dann auch die Konsequenz an. Im Vers 16 heißt es weiter, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Das ist jetzt wieder dieses Schwert. Zuerst vor diesem Schwert heißt es aber, tue Buße. Selbst in dieser Situation verurteilt Gott seine Gemeinde nicht oder noch nicht. Er gibt die Chance zur Umkehr, die Chance zur Neubesinnung. Immer wieder. Auch du brauchst keine Angst haben, wenn du irgendwas erkennst, was nicht in Ordnung ist, du kannst es mit ihm, mit Gott ins Reine bringen. Du kannst umkehren. Wir haben noch die Möglichkeit. Das ist der Auftrag im Vers 16 und das Schwert soll uns dabei helfen, zu erkennen, was richtig ist. Im Vers 17 heißt es dann, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, der höre, heißt es auch in vielen dieser Briefe, ja, wir haben Ohren, wir müssen nur auf Empfang schalten. Das ist so, wenn ich ein Radio habe und den nicht einschalte, dann hört der Radio nichts. Die Wellen sind schon da, die Botschaft ist da, aber dass ich sie höre, muss ich einschalten. Und das kann ich bei meinen Ohren auch machen. Im Luther heißt es dann, wer überwindet. In anderen Übersetzungen heißt es der Sieger. Also ein Überwinden, ein Siegen, ein über ein Hindernis drüberkommen, ein Sieger gegen ein Hindernis sein. Ein solches Überwinden wird dann auch belohnt. Gott verspricht eine Belohnung. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna. Heißt zuerst das verborgene Manna. Manna war das Brot, das Gott aus der Verborgenheit, also nicht sichtbar, woher das gekommen ist, seinem Volk in der Wüste gegeben hat. Manna ist also ein Bild für die unendliche Güte Gottes, dass er uns nicht vergisst, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Auch wenn es eigentlich unvorstellbar ist, wo das daherkommt. Die Israeliten in der Wüste haben kein Brot, nichts zu essen gehabt. Wie soll da was daherkommen? In der Früh war es da. Gott kann das tun. Und dieses Manna ist auch ein Bild für diese Güte, die Gott hat und die er auch für dich und für mich hat, auch heute noch. Es ist uns zugesagt. Und dann sagt er noch was. Und ich will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben. Ich habe da so einen weißen Stein, schöner weißer Stein, habe ich mal gefunden. Ich weiß nicht, ob der hier beschrieben ist, so ausschaut. Aber auf jeden Fall wird auf diesem Stein einmal dein Name stehen. Was heißt das? Du wirst einen neuen Namen bekommen. In der Bibel gibt es ein paar Beispiele, wo jemand einen neuen Namen bekommt. Abraham wurde zu Abraham, Jakob wurde zu Israel, Simon wurde umgetauft zu Petrus, der Fels. Und in all diesen Beispielen ist der neue Name aber verbunden mit etwas, mit einer Aufgabe, mit einem Auftrag, mit einer Botschaft, mit einer Bevollmächtigung, mit einem sozusagen neuen Identität und auch einem neuen Leben. Diesen Auftrag haben all diese genannten Beispiele bekommen und diesen Auftrag bekommen wir auch, wenn wir diesen neuen Namen haben. Warum verwendet man hier das Bild von dem weißen Stein? Und ich habe nachgelesen, dass dieser weiße Stein damals mehrere Bedeutung gehabt hat. Solche weiße Steine gab es öfters. Der konnte eine Eintrittskarte sein zu einem Fest. Ja, Druckerei hat es noch keine gegeben. Also hat man halt Steine als Eintrittskarte genommen. Und das hat dich berechtigt, zu diesem Fest zu gehen. Ohne Eintrittskarte gibt es kein Reinkommen. Zumindest kein legales. Dieser Stein ist aber auch, oder solche Steine sind auch bei Gericht verwendet worden. Die Geschworenen haben weiße und schwarze Steine bekommen. Und wenn sie der Meinung waren, der Beschuldigte ist unschuldig oder er gehört begnadigt oder ja, er wird freigesprochen, dann wurde der weiße Stein verwendet. Und wenn er schuldig war in den Augen der Geschworenen, wurde der schwarze verwendet. Ein zweites Bild. Und ein drittes Bild gibt es auch noch, wenn man im Wettkampf gesiegt hat, hat man einen Lorbeerkranz bekommen und einen weißen Stein als Siegeszeichen. Ich weiß nicht, welches dieser Zeichen hier passt oder welches gemeint ist, aber passen tun alle drei. Ich finde alle drei wunderbar. Diesen weißen Stein, den wir bekommen, der ist eine Eintrittskarte, der ist ein Zeichen des Sieges, der Überwindung, ein Zeichen des Festhaltens. Ja, und er ist ein Zeichen des Freispruchs oder Gerechtigkeit, der Nichtverurteilung oder Unschuldigkeit. Und es ist dein Name drauf, und zwar dein ganz individueller Name. Den Namen, den du jetzt hast, den könnte jemand anderer auch haben. Ich habe sogar mal am Wifi in Linz jemand oder festgestellt, dass dort einen zweiten Günter Pressler gibt, der dort sogar Trainer ist. Kann es öfters geben. Aber den Namen, den du kriegen wirst, der ist einzigartig, den hast nur du. Jesus kennt ihn schon. Ja, auch wenn wir hier in Wels heute keine solchen Tempel haben wie damals in Pergamon, keine Göttertempel, so kann es doch genügend Möglichkeiten geben der Verführung, sodass auch dieser Brief für uns brandaktuell sein kann. Es kann das Wort Gottes verwässert werden. Oder verweltlicht. Es kann Ablenkung geben vom Namen Jesus. Wir haben heute vielleicht Tempel des Konsums. Heute baut man keine Tempel mehr für Götter, heute baut man Tempel für Geschäfte zum Beispiel. Das sind die modernen Tempel. Oder das Internet. Ja, auch das ist ein Tempel mit genügend Verführungsmöglichkeiten. Das funktioniert sogar noch viel besser. Das kannst du ganz alleine zu Hause tun. Da sieht dich niemand. Bei dem Tempel, da hat dich jemand gesehen, ob du hingehst oder nicht. Im Internet kannst du es ganz alleine tun. Die Versuchungen gibt es also heute auch. Wir leben in einer modernen, aufgeklärten Welt. Es gibt viele Strömungen auf dieser Welt, Strömungen, ähnlich auch wie Bileam, wo man vielleicht auf den ersten Blick ja nichts Verkehrtes entdeckt oder zumindest tolerant sein möchte. Aber doch gibt es ein klares Richtig und Falsch. In der Zusammenfassung dieser 7 Briefe, wir haben uns heute ja einen angesehen, die beiden hat es die letzten Sonntage gegeben. Die nächsten Briefe wird es an den nächsten Sonntagen gegeben. Übrigens gibt es ja auch ein neues Programm. Da stehen jetzt die Predigttexte auch von den nächsten Sonntagen drin. Nehmt euch das mit. Nächsten Sonntag gibt es zwar was anderes, werden wir noch hören, aber wir werden auf jeden Fall mit diesen Briefen weiter fortfahren. Und es gibt immer eine Offenbarung, wo sich Jesus sozusagen selbst vorstellt, in unserem Fall mit dem Schwert. Es gibt Lob in fast allen Gemeinden, in 2 weniger, kommen wir noch. Es gibt Tadel oder Verurteilung, in Smyrna nicht oder hier auch nicht, aber in unserer Gemeinde auf jeden Fall, die Irrlehre, die falsche Lehre. Es gibt einen Ratschlag, was kannst du tun, wie kannst du das ändern, in unserem Fall tue Buße. Es gibt eine Warnung, was ist, wenn du das nicht tust? Wir werden gewarnt. Es wird, ja vielleicht kommt es dann überraschend, aber wir dürfen uns nicht wundern, es ist uns angekündigt. Eigentlich ist es nicht überraschend. In dem Fall Krieg mit dem Schwert, Wort Gottes. Und es gibt eine Verheißung für die, die diesen Gefahren überwinden. Der weiße Stein und das Manna. Vom Manna habe ich kein Beispiel mit. Ja, was können wir uns jetzt, was wollen wir uns aus dieser Botschaft, aus diesem Brief, aus diesem Sendschreiben mitnehmen? 7 Sendschreiben gibt es. Das dritte haben wir jetzt gehört. Jedes einzelne ist grundsätzlich einmal für alle gültig, aber dennoch, so wie jedes Schreiben an jeweils eine konkrete Gemeinde geschrieben ist, so kannst du dich von einem Sendschreiben vielleicht ganz besonders angesprochen fühlen. Ist okay. Oder vielleicht gilt das eine heute, das andere zu einer anderen Zeit. Ist auch okay. Es kann sein, dass sich jemand heute durch dieses Sendschreiben besonders angesprochen fühlt. Oder dass sich jemand denkt, na, das trifft bei mir nicht zu. Ich halte sowieso fest, wunderbar. Egal. Wir wollen jetzt noch einmal zusammenfassen und jeder kann für sich entscheiden, ob er aus dieser Predigt etwas mitnehmen möchte. Das ist deine freie Entscheidung. Gott bestimmt das nicht. Er hat selbst dem Bileam seinen freien Willen gelassen. Festhalten an Christus, das ist das Thema dieser Botschaft. Das Festhalten, das zum Überwinden führt, auch zu dem Lohn. Willst du das? Willst du sein Wort nehmen als Wort des Heiligen Geistes, aber auch als Schwert und darin erkennen, was ist für dich richtig, was ist für dich falsch? Jesus lobt zuerst. Er findet Lob, auch bei dir, bin ich mir sicher, auch bei mir. Er lobt, was es zu loben gilt. Aber er zeigt auch Fehlentwicklungen auf. Er zeigt auf, wenn etwas nicht okay ist. Und er tadelt, wo es etwas zu tadeln gibt. Übrigens, wenn ich nur Lob empfange und etwas lerne, egal beim Fahrschullehrer, wenn mir der nie sagt, wann ich was falsch mache, dann werde ich das Autofahren nicht richtig lernen. Ich brauche diese Wegweisung. Ich brauche den Hinweis, wenn was falsch ist. Sein Wort tut das. Es ist schon okay, wenn er sagt, das hast du gut gemacht. Aber es ist noch wichtiger zum Lernen, das zu sagen, was nicht gut ist. Und so spricht Gott durch diese 7 Sendschreiben. Vielleicht ist eins dabei oder alle 7, die für dich auch gelten. Jesus gibt uns dann aber einen guten Rat. Hoffnung, nicht Hoffnungslosigkeit. Hast du einen Rat für dich dabei gefunden, den du für dich in Anspruch nehmen möchtest? Er warnt aber auch gleichzeitig vor Konsequenzen, wenn man diesen Rat nicht einhält. Für die Überwinder, für die Sieger, gibt es das Versprechen, den in Aussicht gestellten Lohn. Möchtest du hier eingeschrieben sein? Ich schlage vor, dass wir jetzt still werden, nachdenken über das Gesagte. Jeder für sich. ein paar Augenblicke einfach still sind. Und dann, wer möchte, kann das auch in einem Gebet, auch in einem lauten Gebet, in einem leisen sowieso, zum Ausdruck bringen, was dir der Herr aufs Herz legt. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du auch heute zu uns redest, dass du durch dein Wort redest, dass dein Wort der Heilige Geist ist, der zu uns spricht, dass dein Wort Wegweisung ist, dass du uns zeigst darin, auch heute, hier im Jahr 2020, auch hier in Wels, welchen Weg du für uns vorgesehen hast. Dass du uns zeigst, wenn was nicht richtig ist. Ja, Herr, ich möchte auch danken für den Lohn, den du uns zugesagt hast, für das Überwinden, für das Festhalten. Danke, Herr, dass du uns einen Namen gibst, der uns ganz fest und unentreißbar mit dir verbindet. Eine neue Identität. Ja, Herr, so wollen wir auf dieser Welt leben, solange wie du es vorgesehen hast, und auch auf dieser Welt festhalten an deinem Wort, an dir. Danke, Herr, für dein Reden in mein Herz. Amen.